ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir gerne Gäste ein, die mich inspirieren, die einen wunderbaren Job machen. Und wenn es sich dann um eine Persönlichkeit handelt, die strahlt, ist es umso besser.
Talk mit Thees.
Ich denke immer, I'm coming, babies, I'm coming, the queen is coming. Ich denke nicht so, wie Isetta denkt, wenn ich Killer Queen spiele. Ich denke nur so, ich muss denken an eine Welt, wo ich davon ausgehe, dass alle happy sind, um mich zu sehen. Don't walk away, boy. Und dann haben die gesagt, ja, wir werden erst noch proben mit Brian May. Und ich so, ah! If I should stay, I would only be in your way. Ich kam rein, hallo. Ich wusste nicht, wie man sich verhalten sollte, was man nicht tun sollte. Ich habe gesungen, manchmal Texten falsch gesungen. Ich hatte nicht diese Pressure, weil ich diese Welt nicht kannte.
Isetta Blackman kommt aus den Niederlanden. Sie ist Sängerin und Musical-Darstellerin. Sie wurde bekannt durch The Voice of Germany, da hat sie mitgemacht. Anschließend, obwohl sie Quereinsteigerin war, folgten Hauptrollen als Dolores in Sister Act, als Rachel Murren in Bodyguard oder zuletzt als Tina Turner in Tina das Musical. Und jetzt spielt sie die Killer Queen in dem Musical We Will Rock You in Stuttgart. Das sind alles große Rollen, die sie vielleicht auch ein bisschen ihrer Unbekümmertheit verdankt, wie sie in diesem Podcast erzählt. Isetta hat eine unglaubliche Stimme. Man kann es kaum glauben, dass sie die erst einmal entdecken musste. Wie das passierte, auch das erzählt sie auf ganz wunderbare Art und Weise. Und zu einem der großen Momente bisher ihrer Karriere gehörte auch der Premierenabend von We Will Rock You, als sie plötzlich mit Brian May von Queen auf der Bühne stand. Isetta erzählt voller Dankbarkeit und Freude von diesem tollen Beruf, der aber viel Disziplin erfordert. Und dass sie Extraschichten eingelegt hat, um ihren holländischen Akzent wegzubekommen, hat sich definitiv gelohnt, wie ihr gleich hören werdet. Es ist wirklich eine solche Freude, mit ihr zu sprechen. Und wenn sie dann noch die eine oder andere Zeile ansingt, dann schlackerst du mit den Ohren. Kurioserweise findet sie Deutsch weicher als das Niederländische und sogar schöner. Da bin ich anderer Meinung, aber sie weiß es zu begründen. Viel Spaß mit Isetta, wie sie ausgesprochen wird. Ich habe es am Anfang erstmal, als wir uns begrüßt haben, falsch gemacht und habe gesagt Isetta. Nein, es ist Isetta. Und was es bedeutet, das hört ihr auch gleich.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag.
Und dein Name natürlich vorbildlich ausgesprochen.
Ja, perfekt.
Ich war ja informiert. Isetta. Was bedeutet dieser Name? Gibt es da eine Bedeutung?
Ja, also bedeutet kurz gesagt Leben.
Schön.
Also live.
In welcher Sprache ist es genau?
Es ist in die Fula-Sprache. Also die Name Isetta kommt von einem afrikanischen Stamme, die heißen Fula oder Pöl. Und da haben meine Eltern gedacht, das ist eine schöne Name. Und unsere Tochter nennen wir Isetta.
Schön. Mittlerweile bist du in Stuttgart zu Hause, singst ja jetzt wieder in dem Musical mit. Also du warst als Tina schon hier und jetzt in We Will Rock You. Mittlerweile auch wirklich zu Hause in Stuttgart.
Ja, 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 ja.
Was machen die Schwaben aus deinem Namen?
Die sagen es nicht so, wie es sein soll. Aber das Schöne daran ist, wenn ich dann erkläre, wie es ist, dann sagen die einfach Isetta.
Isetta. Wir sind ja alle lernfähig.
Ja, genau.
Ja, We Will Rock You.
Ja.
Spielt ja in einer futuristischen Welt, in der echte Musik und Individualität verpönt sind. Ja, und wir haben Galileo, wir haben Scaramouche, die entdecken, dass Rockmusik, die gute alte Rockmusik, ja, Schlüssel zur Freiheit ist. Du bist die Böse,
genau,
die diese neue Welt zu verantworten hat als Killer Queen. Mit welcher Musik erstmal bist du damals aufgewachsen? Du kommst ja aus den Niederlanden. In Amsterdam war das, oder?
Amsterdam,
in der Stadt
geboren
Amsterdam.
Geboren und aufgewachsen, ja. Ich bin mit ganz viel Musik aufgewachsen. Also meine Eltern, mein Dad kommt aus Südamerika, aus Suriname. Mhm. Und meine Mutter kommt aus ein kleines Insel in der Karibik, Saba. Deshalb habe ich karibische Musik gehört, Latin-Musik gehört, Jazz gehört, Soul-Musik gehört, auch holländische die holländische Version von Schlager sozusagen, hab ich auch gehört, weil das im Radio zu hören war. Und als ich dann selber alt genug war, um meine eigene Entscheidung zu treffen, war ich sehr interessiert an 90s R&B. Also okay, das war, was mich so dann...
Ihr habt auch Schlager in
den Niederlanden. Es heißt kein Schlager, es ist Volksmusik.
Es heißt Volksmusik bei
Aber euch. Es, als ich nach Deutschland kam, dachte ich, das ist doch einfach, das haben wir doch auch.
Weißt du, was mein Gedanke war? Bei We Will Rock You, hier ist es ja so, dass die Rockmusik verpönt ist. Mhm. Ja? Man hätte eigentlich auch eine sehr schöne deutsche Version machen können, in der die Schlagermusik verpönt ist.
Ja.
Verstehst du, und verboten wird.
Eigentlich schon, weil es geht eigentlich darum, dass Live-Musik und selber Musik machen nicht mehr erlaubt ist.
Ja.
Und egal welche Musik.
Das stimmt. Und ich finde, mit Schlager wäre das... Du siehst, ich gucke jetzt gerade in meinem Handy, weil du bist jetzt da. Du bist aus Amsterdam yeah. und du hast das Wort Schlager erwähnt. Und ich suche jetzt gerade etwas. Ich war in Wien vor einiger Zeit.
Yeah.
Und dort mitten auf diesem großen Platz, da wurde ein Video gedreht yeah. für einen niederländischen Schlagersänger.
Ach so.
Der hat... Und das war wirklich ganz cool. Und ich zeige dir das einmal.
Okay.
Pass auf, ich komme zu dir.
Okay, dann bleibe ich hier einfach sitzen.
Und ich weiß nicht, wer es ist. Und ich habe nicht...
Ich hoffe, dass ich es weiß.
Pass mal auf, diese Szene, und das ist wirklich total schön, mhm. guck mal, das ist der Schlagersänger, der okay. niederländische Schlagersänger.
Oh.
Und da sind welche von der Wiener Staatsoper, die tanzen, yeah. und hier siehst du den Kameramann. Eigentlich ein cooles Bild,
ja,
oder?
Ja, super Bild, aber ich kenne ihn nicht.
Oh nein. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen, dass du mir hättest sagen können. Denn
ich weiß, Holland, die Niederlande ist ein sehr kleines Land, aber ich kenne wirklich nicht jeder.
Schade.
Schade.
Und im Schlager bist du auch nicht so zu Hause wirklich, ne?
Naja, es gibt ganz große Künstler und du bekommst das so mit, wenn du Radio hörst. Natürlich. Nicht, dass ich die Alben kaufe unbedingt, aber du musst unter einem Stein leben, um manche Songs nicht zu kennen, sozusagen.
Ja. Am Ende besiegt auf jeden Fall natürlich die Kraft der Rockmusik, das System von dir. Wie rebellisch musstest du in deiner Jugend sein? Als du aufgewachsen bist, wie schwierig warst du als Teenager?
Ich bin mir sicher, dass meine Mom mich schwierig fand.
Warum?
Aber nicht, weil ich denke nicht, dass ich so schwierig war, aber weil sie ist aufgewachsen auf einer Insel, ja. andere Generation und ich wachse dann auf in eine andere Kultur, womit sie aufgewachsen ist und eine andere Kultur, was ihr bekannt ist und wo viel mehr Freiheiten sein. Weißt du, auf einer Insel denken die Menschen längere Zeit ein bisschen altmodischer, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und ich denke in der Hinsicht, ich bin aufgewachsen mit 3 Brüdern, ich war genauso wie die Boys und mein Mom kommt aus einer Zeit, wo Männer einfach viel mehr dürften als Mädels und ich bin aufgewachsen, ich darf alles und warum, alles war von mir, warum und meine Mama kommt aus einer Zeit, wenn Papa oder Mama gesprochen hat, dann ist das es ist kein es gibt kein Warum. Also in der Hinsicht denke ich, dass ich meine Mama bestimmt Schwierigkeiten besorgt habe, aber es war nicht, weil ich böse war, es ist einfach andere Generation, andere Welt.
Ja. Warum?
Und ich denke, dass meine Mom sehr happy ist, dass ich immer warum gefragt habe. Jetzt, weil ich sehr gut für mich selbst sorgen kann und immer ja. Sache hinterfrage. Und das findet sie gut. Jetzt.
Ja. Als Freddie Mercury damals gestorben ist, warst du 12, 13 oder so um den Dreh, oder?
Ich weiß nicht, wie alt okay. ich war. Ich habe das auch nicht so bewusst
Nein.
mitbekommen, ehrlich gesagt.
Nein, nicht als 12-Jährige. Ich glaube, da ist Queen und Freddie Mercury bestimmt kein Thema gewesen, oder?
Naja, ich habe Songs, ich kann mich noch erinnern, als das Video von I Want to Break Free auskam. Das erinnere ich mich noch. Das fand ich sehr cool und spannend, weil...
Ich weiß, weil er als Frau gestaubsaugt hat.
Ja, er hat einen kurzen Rock an und er hat einen Bart und er hat Make-up und ich fand das einfach spannend und interessant. Aber weil die Musik von Queen auch immer noch da ist, ist mir nicht wirklich bewusst, wann ist er denn gestorben, weil die Musik war sowieso immer da, auch wenn er gestorben ist leider. Aber nee, ich habe mir das nicht bewusst mitbekommen.
Beschreib mal kurz das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, in Amsterdam. Weißt du, wann ich Amsterdam am schönsten finde? morgens um 5.
Warum?
Weil da alle noch in den Betten sind und weil es so leer ist. Ach, Amsterdam ist ja wirklich eine so unglaublich schöne Stadt, aber die ist so überlaufen. Und weißt du was, ich liebe Fahrräder. Aber in Amsterdam, das sind mir zu viele Fahrräder, sage ich dir ganz ehrlich. Das hat nichts mehr von.
Ich liebe die Fahrräder.
Das hat nichts mehr von Fahrradromantik. Also.
Ich liebe die Fahrräder. Und als ich erst neu nach Stuttgart kam, 2015, habe ich auch mein Fahrrad mitgenommen. Ich wusste aber nicht, dass es ein bisschen anderes Landschaft ist hier als in Holland, wo alles flach ist.
Ja.
Und ich habe sehr schnell aufgehört, mit hier Hügel hoch und Hügel runter zu fahren. Aber wie war mein Umfeld? Ich bin aufgewachsen in Amsterdam Südost. Und das ist ein Teil von Amsterdam, das eigentlich sehr, 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 sehr multikulturell ist.
Ja.
Deswegen habe ich sehr viel von auch die Kultur von meinen Eltern mitbekommen. Nicht nur im Haus, aber auch draußen, outside, Supermarket, der Frischmarket, gab sehr viele Essen und Obst und Sachen von vielen verschiedenen Kulturen.
Okay. Also was du auch in anderen Teilen Amsterdams jetzt nicht findest unbedingt.
Ja, genau. Und ja, ich bin in einer sehr schönen Nachbarschaft aufgewachsen, mit vielen Freunden, viel draußen gespielt. Und damals gab es definitiv nicht so wie in We Will Rock You, dass alle Kinder auf ihre Telefonen waren. Weil wir haben noch gespielt draußen und Abenteuer einfach immer rennen. Ja.
Was hast du am liebsten gespielt damals?
Also, ich weiß nicht, ob es ein offizieller Name ist, aber lass uns sagen, Robber and Police, so
okay.
Diebe und Polizei.
Genau, wir in Deutschland haben das immer Räuber und Gendarme genannt.
Ach so, Gendarme ist so wie Französisch.
Absolut, es gibt in Deutschland kein Wort Gendarme, aber bei uns war es immer Räuber und Gendarme.
Ah, das habe ich sehr gerne
warum
gespielt.
Warum auch immer.
Das habe ich sehr gerne gespielt.
Und du warst die Böse natürlich.
Ja,
du warst
weil
der Räuber,
ich fand es viel schöner, um mich zu verstecken, als jemanden zu suchen.
Oder?
Und es gibt hier bestimmt in Deutschland auch dieses Spiel, wo eine Person gegen der Wand steht und dann, wir sagen in Holland, Anne-Maria, Kuckuck. Und wenn man Kuckuck sagt, darf man gucken.
Okay.
Und bis Kuckuck dürfen die näher zu dir kommen. Und wenn du umdrehst, müssen die alle stillstehen. Das gibt doch bestimmt so ein Spiel hier.
Ich kenne es nicht.
Nee?
Du kennst
wie heißt
es?
Das hier?
Saskia ist mit dabei. Ich weiß es nicht. Kuckuck und und dann steht man wie so eine Salzsäule.
Ja, also.
Man darf sich nicht bewegen.
Ich muss es richtig erklären. Jemand steht bei einem Wand mit seinem Rücken zu der Rest von der Gruppe.
Ja.
Und die Gruppe muss versuchen, zum Wand zu kommen. Und du sagst Anne-Maria, Kuckuck. Und wenn du Kuckuck sagst, dann müssen die freezen. Aber während du sagst Anne-Maria, dürfen die näher kommen und dann Kuckuck, freeze. Das fand ich auch so schön.
Das finde ich total schön, denn ich kenne dieses Spiel nicht.
Doch, wir haben das.
Christian?
Ich weiß nicht, was wir sagen. Ich weiß es gerade nicht mehr, was wir sagen, aber ich habe das früher auch immer gespielt.
Wow.
Cool.
Das fand ich schön.
Saskia, die mit dir hier dabei ist, gerade hier zu Besuch. Ach, wie schön. Ja. Anne-Maria Kuckuck. Ich finde den Namen auch cool für ein Spiel. Anne-Maria Kuckuck.
Ja.
Wann hast du gemerkt, dass du singen kannst? Wie früh war das?
Das war nicht früh. Ich war 14, als ich gemerkt habe, dass ich singen konnte. Und ich habe das auch nur gemerkt, weil ich mit Freundinnen einfach zusammen gesungen habe. Es war nur Spaß in der ersten Linie. Dann haben wir irgendwie spielerisch Harmonien entdeckt und war ich mir auch noch nicht so bewusst von meiner Stimme. Ich war mir eher bewusst, wie es sich anhört, um Teil auszumachen von so viel schöne Stimmen zusammen.
Ja.
Also in Harmonie singen hat eigentlich gemacht, dass ich dann jedes Mal gesungen habe. Aber das hat eigentlich gemacht, dass ich gesungen habe. Nicht, weil ich dachte, ich kann singen oder so.
Was habt ihr damals gesungen zum Beispiel?
90s R&B. Also Songs wie Red Light, eigentlich Songs, die nicht für Kinder sind.
Umso besser.
Dass unsere Eltern das erlaubt haben. Ich bin dankbar, sonst hatte ich nie meine musikalische Ohr entwickelt.
Ja.
Aber zum Beispiel Red Light Special von TLC. TLC kennst du von
ich kenne
No Scrubs.
TLC und Waterfalls und so,
genau.
Aber ich kenne das Lied nicht.
Red Light Special war einer. Baby, it's yours, all yours. If you want it tonight, I'll give you the red light spare. Show. So it's definitely Red not Light's a kid's special song, aber wir haben das gesungen. Und End of the Road von Boys to Boys Men to oder Don't Walk Away, kennst du bestimmt von Jade. Don't walk away, boy. Naja, solche Songs.
Selbstverständlich.
Und unser Fokus war eigentlich immer auf die Harmonien rausfinden, tausendmal zuhören und dann versuchen, das zu reproduzieren. Und dann, wenn wir die Harmonien gefunden haben, dann gingen wir irgendwo in ein Hochhaus und haben dann in der Treppenhalle gesungen wegen den...
Wegen dieser Akustik.
Die Akustik, ja, genau. Also das, so habe ich dann rausgefunden, dass ich singen konnte. Aber hat wirklich auch ein bisschen gedauert, bevor ich dachte von meine Stimme ist schön. Es war wirklich so dieses Zusammensingen, was mir Spaß gemacht hat.
Und dann kommt man natürlich in eine Band.
Wir haben fast alles a cappella gemacht.
Okay.
Ich war 6 Jahre in diese Gruppe und a cappella war eigentlich, was wir gesungen haben. Immer a cappella. Und
welchen Namen habt ihr gehabt?
Essential war unser Name.
Oh, Essential.
Essential. Und das war schön. Es war mit einer Cousine, zwei Cousine eigentlich kann man sagen, und einer Freundin. Mhm. Und wir haben jeden Samstag zusammen gesungen. Und irgendwann meinte eine Tante von mir, was macht ihr eigentlich in diesem Zimmer die ganze Zeit?
Ja.
Komm mal raus und zeig mal. Und ab diesem Moment war meine Tante begeistert und auch die Mütter von den anderen. Und bei jeder Familie Geburtstag haben die dann gesagt, ja, die Mädels können singen, die Mädels können singen. Und das hat uns auch echt Spaß gemacht.
Mhm.
Und das habe ich lange gemacht und war dann auch nicht sofort in einer Band. Als die Gruppe zu Ende war, habe ich mich gerichtet auf Tanz.
Okay.
Nicht professionell, ich habe keine Tanzausbildung, aber wegen meiner kulturellen Background war ich sehr interessiert an lateinamerikanische Musik. Ich habe Salsa getanzt, ich habe Samba getanzt und das habe ich sehr lange gemacht. Und dann ging ich wieder zurück zum Gesang, aber jetzt alleine und musste ich neu rausfinden, bin ich eine Künstlerin oder bin ich jemanden, der singen kann. Und dann habe ich angefangen für Radios, Programmas, Jingles nennen wir das.
Oh, gib mir bitte ein Jingle. Ich liebe hier Jingles. Früher hatte immer das englische Radio. Die hatten Jingles, bevor in Deutschland Jingles groß waren. Die Niederlande waren natürlich auch durch Piratenradio auch schon viel weiter. Die hatten dann auch schon welche. Aber in Deutschland hat man lange Zeit keine Jingles gehabt.
Ach so.
Jetzt seit 20 Jahren natürlich. Aber davor eben nicht so viel.
Okay.
Während in England schon immer Jingles. Ich liebe Jingles.
Ja, ich habe sehr viel Jingles eingesungen für lokale Amsterdam Radio Sachen. Und das hat mir Spaß gemacht, weil dann war ich plötzlich im Studio und ich konnte alle Harmony singen, weil ich komme von Harmony singen. Also konnte ich, darf ich noch eine Harmony dazu machen? Findest du es okay, wenn ich das mache? Und der so, mach, was du willst. Das war sehr schön. Und dann habe ich eigentlich erst bei einem Fernsehprogramm mitgemacht und nach noch viele Jahre bin ich endlich mal in eine Band gelandet, also um deine Frage zu beantworten.
Also mich interessieren erstmal die Jingles. Was war in dem Jingle? War er auf Niederländisch dann oder auf Englisch?
Die waren auf Englisch, ja. Ich kann mich erinnern, da war ein Channel, das hieß Radio Mosa und dann hat man eigentlich einfach die Titel von den Radio-Channel wiederholt, also nicht wirklich Wörter. Und da gab auch noch Together Radio.
Together
Radio? Und dann hat man die Namen sehr viel benutzt, also
Together Radio.
Ich weiß es ehrlich nicht mehr. I don't remember.
Okay.
Aber
witzig.
Ich erinnere mich das nicht genau. Ja. Aber ja, so.
Und die Fernsehshow, also das war ja jetzt nicht The Voice
in
Germany, wo du dann später warst.
Genau.
Aber das war in den Niederlanden.
Das war in den Niederlanden.
Ich liebe ja Niederländisch, ne?
Ja?
Ich finde, Niederländisch ist das schönere Deutsch.
Soll ich Holländisch mit dir sprechen?
Ja, aber verstehe ich nicht mehr alles. Aber ich fände es eigentlich total gut, weil das ist so viel weicher als das Deutsche. Das Deutsche ist so härter manchmal. Aber
interessant, dass du das sagst, weil als ich erstes Mal nach Deutschland ging, da war ich in eine Band, kann man sagen.
Ja.
Das war eine Theaterproduktion, Soul of Motown. Und dann haben wir 5 Städte in Deutschland gemacht.
Ja.
Dann habe ich wirklich das erste Mal die deutsche Sprache gehört, nicht auf dem Fernsehen. Und dann war meine Konklusion, die deutsche Sprache ist viel weicher.
Findest du?
Weil ich finde, wir haben so...
Na, wir haben doch auch, ach so, wir haben doch auch.
Ich finde, auf Deutsch ist alles so und Die R, mein R zum Beispiel, nicht von jeder Holländer, aber mein R ist vorne.
R, ja.
Und hier ist R zum
Beispiel.
Stimmt,
R, R.
Und ja, ich fand, ich denke auch auf, wenn du zum Beispiel, wir haben in Holland, gab es ein Show Tatort.
Mhm.
Und also habe ich manchmal deutsche Programme gesehen, aber ich finde, im Fernsehen klingt alles viel härter. Da war alles... Aber dann habe ich mich realisiert, ja, aber holländische Soap-Serien sind auch härter, als wir wirklich sprechen.
Okay.
Also für mich ist die deutsche Sprache weicher von in meine Ohren.
Okay.
Irgendwie.
Okay, gut, ja.
Aber es ist mehr präzise.
Ah, findest
du? Es ist präzise, weil zum Beispiel ein Wort so wie tanzen.
Mhm.
Du kannst nicht sagen tanze.
In Niederländisch.
In Holländisch. Auf Deutsch.
Holländisch.
Auf Deutsch. Du musst sagen tanzen. Bis zum Ende. Wir haben dansen. Aber niemanden sagt tanzen bis zum Ende. Alle sagen danse.
Danse.
Ja. Danse, schwimmen, zwemmen, singen, singen. Also das ist als etwas, was ich lernen musste, als ich nach Deutschland kam. Dass ich nicht sage, oh, Oberhausen. Ich gehe nach Oberhausen. Nee, das heißt Oberhausen. Du musst zum Ende sprechen. Also ich finde es eine weichere Sprache irgendwie, aber sehr präzise.
Es sei denn, du sprichst Dialekt. Dann sagst du auch, ah, ich gehe tanzen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch manchmal gehört, dass ich denke, oh, okay, es kann also doch.
Gerade im Schwäbischen, verstehst du? Das Schwäbische ist dem Niederländischen, dem Holländischen so nahe.
Echt?
Nein,
ich
aber
eher Berlinerisch.
Ich gehe tanzen. Ich kann es ja auch nicht Schwäbisch, also deswegen.
Okay. Ja, ich finde Schwäbisch nicht einfach.
Kannst du mir spielen?
Bin schon eine Weile hier. So
kannst du mir mal lachen sehen? Weich Eisata. Kannst du mir mal lachen sehen? Das ist dann das Schwäbische. Ich finde, das ist dem Niederländischen schon sehr nah.
Wenn du so sagst, ja, genau, genau.
Okay, und welche Sendung war das in den Niederlanden?
Rewind, mit meiner Gruppe habe ich auch bei einem Fernsehprogramm mitgemacht. Das war The Sound Mix Show. Und dann singst du eigentlich, da imitierst du ein Act.
Ah.
Und wir haben dann En Vogue, einen Song von En Vogue gesungen.
En Vogue?
En Vogue, En Vogue.
Okay.
What's it gonna be?
Ach so, oh ja,
diese Gruppe.
Ah ja,
aber wir haben ein ganz unbekanntes Song von En Vogue gesungen. Und das war, als ich noch in die Gruppe war, das habe ich komplett vergessen. Und als ich dann solo war, habe ich bei Idols, heißt es bei uns, das ist so wie Deutschland sucht einen Superstar oder American Idol, da habe ich dann mitgemacht bei Idols.
Erfolgreich?
Erfolg kann man auf vier verschiedene Arten umschreiben. Erfolgreich, man kann sagen nein, weil ich war nicht mal in die Live-Shows. Ich bin kurz vor der Live-Shows rausgeflogen.
Ja.
Aber erfolgreich fand ich es trotzdem, weil ich sehr viel gelernt habe. Aber es war nicht meine schönste Erfahrung, aber ich habe trotzdem viel gelernt. Und bei The Voice of Germany dann, Jahren später, habe ich sehr viel, ich habe viel gelernt und ich habe Spaß gehabt. Und ja, das war eine sehr tolle Zeit. Ich habe es als schön erfunden, aber ich glaube, ich konnte das auch nur als schön erfinden, weil ich diese Erfahrung schon in Holland hatte und die Illusion nicht mehr da war. Ich wusste jetzt, was es ist. Ich wusste auch, wo ich reinkomme. Ich habe es verstanden.
Mhm.
Es ist ein bisschen eine Illusion, diese Fernsehprogramm.
Es ist alles Illusion.
Und wenn ich, als ich neu mitgemacht habe bei Idols, habe ich gedacht, okay, ich habe die Mentalität gehabt, wenn du dein Bestes gibst, dann bist du erfolgreich. Wenn du singen kannst, bist du erfolgreich. Aber es geht nicht nur darum. Es kommen auch andere Sachen dazu, weil es Fernseh ist.
Mhm.
Und als ich dann bei The Voice of Germany mitgemacht habe, wusste ich das.
Ja.
Und dachte, gut, ich weiß, was es ist und jedes Mal, dass ich mitmachen darf, ist ein Geschenk. Und es ist wie Russian Roulette. Vielleicht kommst du, vielleicht nicht. Hat aber nicht unbedingt etwas zu tun mit deinem Talent, weil ich wusste mittlerweile, ich weiß, dass ich singen kann. Daran liegt es nicht. Also, und ich fand es auch gut, weil ich habe es bei The Voice of Germany in den Live-Shows geschafft. Und das war auch mein Ziel. Ich wollte die Live-Shows erleben, das, was ich bei Idols damals nicht erleben konnte.
Richtig. Und danach war ja alles gut. Ain't no mountain high enough. Ain't no stopping me now. Ja, also.
So ungefähr.
World, here I come.
So ja. Ungefähr.
Hast du Musical denn studiert auch?
Nee.
Deswegen, ich habe das nämlich nirgendwo entdeckt.
Nee, ich hab kein
denn du
Musical
hast studiert. So viele hochkarätige Musicals jetzt Stimmt. mittlerweile gesungen,
Stimmt.
dass ich immer danach gesucht habe, okay, aber wo hat sie denn ihre Ausbildung?
Ja.
Und da gehört ja auch viel Schauspiel dazu.
Stimmt.
Wo hast du das her?
Learning by doing.
Doing.
Wirklich.
Okay.
Ich habe natürlich, wie gesagt, als Teenie angefangen mit einer Gruppe. Jetzt denke ich, ich habe keine offizielle Ausbildung, aber das war meine Art von Ausbildung.
Ja,
wir haben da unsere musikalische Ohren trainiert, ohne dass wir das wussten. Hm. Und auch Improvisation,
ja, genau,
habe ich in diese Gruppe gelernt, weil alles war R&B und alles war Ad-Libbing und Riffing und das habe ich da alles gelernt. Und als ich dann in andere, ich habe Background-Vocals gesungen, ich habe in diese Motown-Gruppe sehr viele Sachen, jedes Mal Erfahrung und das hat sehr meine Stimme sehr wachsen lassen. Aber als ich dann erstes Mal vorgesungen habe in Deutschland für ein Musical, war das auch ein Nein, ein harter Nein, weil ich...
Welches Musical war es?
Das war Tarzan.
Oh, das war für Tarzan.
Das war für Tarzan, denn es war lange, lange her. Das muss, wann war das? 2010 oder so gewesen sein. Aber ich konnte kein Deutsch, ich konnte nicht schauspielen, aber ich bin jedes Mal reingegangen und jeder Vorsingen war für mich ein Lektion.
Aber so viel Selbstbewusstsein, dann
ich denke,
trotzdem vorzusingen.
Nein, ich denke, wirklich, echt. Ich denke, weil ich so wenig wusste, hatte ich keine Scham.
Ja.
Ich kam rein, hallo. Ich wusste nicht, wie man sich verhalten sollte, was man nicht tun sollte. Ich war einfach mich selbst.
Okay.
Ich kam, ich habe gesungen, manchmal Texten falsch gesungen. Und dann, oh, tut mir leid, kann ich wieder neu? Nein, das werde ich jetzt nie wieder machen. Oder anfangen zu improvisieren, weil ich Text vergessen habe. Und ich hatte nicht diese Pressure, weil ich nicht diese Welt nicht kannte. Ist eher das.
Wolltest du Jane singen?
Nee, ich wollte Carla singen.
Carla
damals, ja. Und ja, so habe ich jedes Mal vorgesungen und gleichzeitig hatte ich in Holland diese Motown-Show, wo ich mitgemacht habe und du wachst irgendwie. Und dann habe ich einen Fuß reinbekommen bei Rocky.
Ja.
Und dann habe ich eine Agentur bekommen, eine sehr gute Agentur, die mich auch sehr viel begleitet hat mit Vorbereitungen und Vorbereitung vor Auditions und ja, dann habe ich Rocky gebucht also und danach Sister Act und ich bin wirklich ein Learning by Doing kind of person.
Ich will mit dir ganz kurz mal so die Musicals durchgehen, die du bisher gesungen hast.
Okay, gut.
Wenn du mir einfach die eine Zeile gibst oder auch ansingst, die dir als erstes einfällt.
Oh Gott.
Also ganz am Anfang war ja Showboat im Ensemble.
Oh ja.
Welche Zeile fällt dir sofort ein? Showboat.
Elend liegt in der Luft, Verzweiflung liegt in der Luft. Das irgendwie kommt dann so. Das ist auch das Einzige, was ich mich noch erinnere.
Cool, das war sogar auf Deutsch. Bad Hersfelder Festspiele war das, ne?
Ja.
Genau. Dann Silvester Stuttgart, dann kam Rocky.
Dann kommt Rocky und dann denke ich ein, kein Mensch besiegt, der unbesiegte Mann. Das war ein Song von Apollo Creed. Und weil ich ein Apollo Girl war, habe ich da auch mitgesungen.
Sehr cool. Dann Sister Act.
Du
warst Sister Dolores.
Ich war Dolores. Ich weiß es jetzt nicht so. Unglaublich. Dolores Venkatjee. Irgendwann. Ich weiß die Texte irgendwie nicht mehr, komischerweise.
Ja, interessant. Und du hast es ja auch nur 700 Mal gesungen.
Ja, ungefähr. Aber ja, mir fällt keine Zeile in, aber mir fällt ein sehr viel Ängste auch.
Echt?
Ja, weil ich war nicht mal 2 Jahre in Deutschland und hatte plötzlich eine Hauptrolle und a dream happened.
Ja.
Ich war glücklich. Aber dann kam, jetzt musst du es auch machen. Und diese Unsicherheit, kann ich das überhaupt? Mhm. Ich habe doch nicht mal eine Ausbildung. Und alles auf Deutsch. Und ich hatte so viel Angst, so viel Spannung in meinem Körper, jeden Abend dachte ich, oh, ist es der oder die oder das? Was war es nochmal? Oder ich glaube, ich habe es gut geschafft, aber diese Fokus und diese Präzise und ich wollte es richtig machen und ich wollte an mich beweisen, dass ich hier gehöre und ich wollte nicht, dass das Team denkt, oh, warum haben wir sie eigentlich? Das ist, glaube ich, eine Angst, die jeder hat, aber damals hatte ich echt viel, ich war fokussiert und ich hatte viel Angst.
Dabei warst du die Hauptrolle und du hast ja den Text gelernt und dann gibt es doch aber gar keine Frage, ob der, die oder das als Artikel, oder? Weil man hat es ja irgendwie auch gelernt.
Ja.
Du musst es ja nicht improvisieren.
Das stimmt, aber dann kommst du in eine Routine und nicht vergessen, die holländische Sprache und die deutsche Sprache sind sehr ähnlich. Und dann kommst du in einen komfortablen Platz und plötzlich fängst du an zu vermischen. Plötzlich denkst du, hä? War es, ich glaube, ich habe auch mal auf der Bühne gesagt, zwei statt zwei. Das ist so, das ist nicht richtig. Dann ist Dolores in ein Bar und sie will zwei Bier oder zwei Steak oder something. Und dann habe ich gesagt, zwei. Und denke, oh mein Gott. Also das war schwierig. Das war schwierig. Ich meine, ich glaube, ich habe es gut gemacht und ich kann auch sehr stolz auf mich sein. Aber es war sehr hart arbeiten. Das war Proben. Erstes Mal, dass ich in diese Probezeit, wo du von Montag bis Samstag von 10 bis 6 probst und dass ich jeden Abend noch eine Stunde dazu phonetische Coaching. Ja, und du hörst die ganze Zeit, nein, das klingt zu holländisch. Nein, wir haben auch ein Letter, ein Buchstab S, aber wir machen ganz andere Sachen mit dem S.
Ja, hier was macht ihr mit dem S?
Naja, zum Beispiel, es gibt hier ein S, wie ein S klingt oder S, wenn es
okay,
Sand
ja.
zum Beispiel.
Ich glaube, man sagt bei uns stimmhaft und stimmlos ja, und ich genau. weiß nie, welches was ist.
Aber zum Beispiel SD, bei uns ist es nicht Scht, es ist Stimme.
Ja, Stimme.
Stem.
Ja.
Also diese verschiedenen Nutzungen von jeder Buchstabe ja. musste ich während Sister Act lernen. Und ich habe es gemacht. Aber es war so was von einer harten Arbeit. Und du musst auch immer an dich selbst arbeiten. Mhm. Aber ja, obwohl mir kein Song einfällt, fällt mir ein, oh, das war crazy stressful in a way.
Okay.
Ja. Wenn ich zurückblicke, im Moment denkst du nur, nach vorne, gehen, gib dein Bestes. Aber wenn ich zurückdenke, denke ich, boah, das war viel.
Bodyguard war weniger stressig.
Ja, war weniger stressig. Die Songs waren auf Englisch.
Ja. Und welche Zeile fällt dir ein?
Welche Zeile fällt mir ein? If I should stay, I would only be in your way.
Ja. Ach, schön. Damit warst du auch auf Tour dann.
Damit war ich erst ein Jahr in Stuttgart oder mehr vielleicht und dann auch auf Tour tatsächlich, okay. kurz vor der Lockdown.
Jetzt bin ich gespannt auf die Zeile aus Bad Out of Hell. Da warst du in Oberhausen im Theater.
Ja, reden können wir endlich lang. But that is getting us nowhere. Letzte Satz von das Lied für dich, immerhin, ich weiß den deutschen Titel nicht, but Two Out of Three Ain't Bad.
Ah, Two Out of Three Ain't
Bad. Und wir
bad.
Hatten dann alles auf Deutsch und der letzte Satz war auf Englisch.
Ah.
Ja.
Bad Out of Hell ist für mich, glaube ich, immer noch die erste Platte aller Zeiten. Alleine dieses A Paradise by the Dashboard Light mit diesem Baseball-Kommentator da. Ich finde, das ist einfach so komplett irre.
Ja, Bad Out of Hell war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ja.
Was war das Besondere an Bad Out of Hell? Ein Musical, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, das lief viel zu kurz.
Das Besondere an Bad Out of Hell ist, dass ich in Bad Out of Hell zwei Sachen. Erstens, ich war umgeben von wunderbaren Sängern.
Wie aber in jeder Produktion.
Aber in Sister Act war ich die Hauptdarstellerin und sang ich die meisten Songs. In Bodyguard war ich die Hauptdarstellerin. Ja, und sang ich die meisten Songs. In Bad Out of Hell war ich nicht die Hauptdarstellerin. Ich hatte einen Supporting Role und ich war umgeben von Alex Melcher, Willemijn Verkaik und auch die eigentlich jede Person um mich rum war mega tolle Sänger. Das waren mega tolle Rocksongs, dass sie gesungen haben. Und das schon war für mich jeden Abend, wow, ich liebe das, um schöne Stimmen zuzuhören. Mhm. Und das andere ist, dass ich in Bed Out of Hell sehr viel Freiheit gefunden habe, in wie ich singe.
Oh, ja, echt?
Weil in sehr viel Musical müssen Sachen sehr präzise sein, so wie das geschrieben ist im Noten.
Ja.
Und das ist auch in Ordnung.
Weil es auch nur dann funktioniert manchmal so.
Manchmal, ja.
Im Zusammenspiel.
Aber wenn du aus nicht diese Welt kommst, dann, oh, ich singe es heute so und ich singe es morgen so. Und also, dann habe ich gelernt, oh, das darf ich nicht machen. Okay, ich muss präzise, ich muss so wie. Und das habe ich dann auch gemacht danach. Aber in Bed Out of Hell kam plötzlich der Musical Supervisor und sagte, you can be free, du kannst ein bisschen, kannst du adlippen, kannst du riffen? Und ich, ja, das kannst du hier gerne machen. Und find deine eigene Version von dem Song. Und das war ein sehr schönes Erlebnis, dass ich wieder diese Seite von mich selbst mit mich selbst verbinden konnte, wieder einfach.
Was genau ist Adlibben? Also wie weit geht diese Freiheit?
Also ich finde, Adlibben, du musst es immer, das bin ich, aus einem Gefühl tun. Du musst, denke ich, nicht einfach mal verschiedene Sachen singen, weil du es kannst. Es muss auch irgend aus ein Gefühl kommen. Aber ein Beispiel von Adlibben. Ein Beispiel von Adlibben. Also, if we take, oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody who loves me. That's the melody. But if I choose to say, oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Zum Beispiel.
Ja.
Ich habe jetzt nicht wirklich die Inspiration. Ich bin so eine Person, wenn ich diese Musik singe und spüre jeden Abend, dann kommen da irgendwie Inspirationen und dann fangen Adlibs an. Aber, und Adlibs sind auch sehr hilfreich. Weil,
oh, wann?
Ja, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich bei Sister Act einmal während der Show dachte, I think I'm losing my voice. Ich glaube, meine Stimme geht weg. Aber ich wusste, I can adlib. Das heißt, ich kann um die Melodie rum trotzdem etwas Gutes bringen, dass das Publikum genießen wird.
Okay.
Ohne dass ich sagen muss, wir brauchen eine andere Künstlerin. Also dann bin ich auch zu meiner künstlerischen Leitung gegangen. In einem Moment, dass ich Pause hatte, ich sagte, hey, meine Stimme ist die Höhennoten verlassen mich jetzt. Aber wenn mit deiner Erlaubnis, ich kann die Show zu Ende spielen. Und ich kann das auch gut zu Ende spielen, wenn du mich einfach erlaubst, die Freiheit zu geben. Und dann haben die gesagt, ja, mach's. Und dann ist es auch ein Skill, sozusagen. Also in Bed Out of Hell bin ich wieder zusammengekommen mit dieses Skill. Statt, dass es ein etwas ist, was schlimm ist, war es wieder etwas Gutes.
Und dann kam Tina, Tina Turner Musical.
Ja.
Auch in Stuttgart.
Ja, erst in Hamburg, dann in Stuttgart.
In Stuttgart, genau. Welche von diesen unendlich vielen Zeilen, und du singst ja wirklich durch die ganze Show.
Ja.
Welche ist auf dein Herz tätowiert?
Momentan fällt mir eigentlich sehr viele Songs sind auf mein Herz, dazu wird so, wie du das so schön sagst.
Ja.
Aber jetzt fällt mir ein, ich brauch dich, bin alleine, mein Herz in Flammen. Das ist dann, wie Simply the Best anfängt im Stück. Der Rest weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe so oft auf Englisch gesungen, aber Simply the Best, auf jeden Fall.
Ja. Und zwischen Stuttgart und Hamburg hast du Zwischenstation gemacht in Kassel.
Ja.
Also ein ganz schönes, aber auch sehr anspruchsvolles Musical Next to Normal.
Ja.
Da geht es auch um psychische Gesundheit.
Ja.
Welche Zeile fällt dir ein?
Oh.
Und du hast die Hauptrolle gespielt, nicht?
Ich weiß,
Diana.
Mir
und das
fällt,
ist noch gar nicht so lange her. 23 oder wann das war?
Das war
22. Ja.
Das war 22 und naja, eigentlich fällt mir sofort nichts ein. Da fällt mir eine Melodie ein, aber die Wörter weiß ich nicht mehr.
Mhm.
Ich weiß die Wörter nicht mehr. Also, um mal etwas dann zu singen.
Ich weiß nicht.
Mir fehlen die Berge. Mir fehlt das Auf und Ab. Das fällt mir dann jetzt ein.
Oh, das ist auch aus Next to Normal.
Aus Next to Normal, ja.
Mir fehlen die Berge, mir fehlt das Auf und Ab.
Ja.
Das ist aber schön.
Ja, das Lied geht eigentlich, diese Berge und dieses Auf und Ab, wo von meiner Charaktere gesprochen hat, ist eigentlich, sie ist bipolär, sie hat auch Schizophrenie und um das alles im Griff zu bekommen, kriegt sie Medikamenten. Und die Medikamenten nehmen alle Hügeln und Tiefe
richtig
weg. Und das vermisst sie. Also sie singt über Berge und sie hat gerade gesehen, wie ihre Teenage-Tochter irgendwas macht und sie denkt, oh mein Gott, ich bin das nicht mehr. Ich bin jetzt jedes Mal auf die gleiche Linie und sie, das vermisst sie. Es ist ein sehr beautiful Song.
Schön. Das ist so der Weg, der dich jetzt auch wieder nach Stuttgart geführt hat.
Genau.
Ja, zur Rolle der Killer Queen in We Will Rock You. Was war so die Ansage, die du mitbekommen hast? Was solltest du machen mit dieser Killer Queen? Was hat euer Regisseur, Ben Elton, was hat der gesagt?
Er hat gesagt, sie ist nicht so ernsthaft. Sie ist funny, hat er gesagt. Weil ich habe es am Anfang ein bisschen ernsthafter genommen. Sehr seriös. Aber er hat gesagt, sie ist funny. Und das war eigentlich the key. Als ich das, den Spaß da reingebracht hat, hat es sehr viel geändert, muss ich sagen. Weil sie ist natürlich die Diktatorin von iPlanet.
Sie ist die Tyrannei.
Aber sie ist verrückt und witzig. Sehr witzig und sie lebt in ihrer eigenen Bubble.
Was ist so ein schöner Moment aus der Show, der uns zeigt, wie viel Humor sie auch hat. Welche Szene magst du besonders?
Okay, ich liebe jede Szene,
natürlich,
die ich mache.
Natürlich
wirklich?
Liebst du jede Szene, das weiß ich.
Ich denke, das Schönste ist, wenn sie denkt, dass die Bedrohung zernichtet ist. Sie denkt, die Bohemians, die Rockmusik machen wollen, sind tot oder die sind weg oder und sie ist happy. Und diese Freude, die zeigt sie, sie singt Don't Stop Me Now. Und das macht mir so viel Spaß, weil es over the top ist einfach. Es ist over the top. Sie singt und ihre rechte Hand versucht zu sagen, na, die sind nicht ganz weg und sie hört ihm nicht und sie macht und ich liebe das. Es ist so toll.
Diese Songs sind ja komplizierter, als man denkt.
Ja.
Diese Songs von Queen.
Mhm.
Was hast du entdeckt während des Musicals bisher? Was hast du in den Songs entdeckt, was dir vorher noch gar nicht so klar war?
Ich kann sagen, was ich über mich entdeckt habe.
Oh, okay.
Am Anfang habe ich immer gedacht, Another One Bites the Dust ist schön, schöne Bassline, groovy, groovy. Aber ich dachte, ich kann da nichts zeigen mit meiner Stimme.
Ja.
Aber ich kann so viel zeigen da mit meiner Stimme. Es ist sehr tief.
Ja.
Und ich... Wann kannst du als Frau so tief singen eigentlich? Also das habe ich rausgefunden mit zum Beispiel Another One Bites the Dust. Und nicht rausgefunden, aber was ich genieße, siehst du das Unterschied?
Ja, aber ich hätte auch genieße verstanden, auch wenn es durchaus missverständlich
so
wäre.
Eine,
auch dieses ganze Genieße auf der Bühne.
Ist das ein Song wie Bohemian Rhapsody, wovon du natürlich von vorne weißt, wie kompliziert es ist.
Ja.
Aber jetzt haben wir das gelernt und dürfen wir das jeden Abend auf der Bühne singen. Und es ist einfach traumhaft. Traumhafter, als ich mir eindenken könnte von vorher sozusagen. Mit diesen komplexen Harmonien und, ja.
Ja. Und du hast noch nie so tief gesungen, wie bei Another One Bites
the Dust. Nicht ein ganzes Song.
Okay.
Nee. Ich meine, in Tina the Musical fängt Private Dancer auch ziemlich tief an.
Ja.
Aber Another One Bites the Dust ist really... Killer Queen walks rarely down the street. And es bleibt fast auf den gleichen Ton. Und du kannst denken, dass das langweilig ist. Aber das ist es nicht. es macht mich sehr viel Spaß. Du entdeckst, wie viel Rhythmus und Aussprache von der Wörter, diese präzise Aussprache von der Wörter sogar zu den Musik beiträgt. Mhm. Und das habe ich nie gewusst, als ich den Song zugehört habe. Aber jetzt singe ich es und dann findest du raus, wow, es ist sehr, sehr schön eigentlich.
Ja. Welcher Song war die härteste Nuss? Also klar, bei Another One Bites the Dust hast du erst mal gesagt, oh, so tief, das klingt gar nicht so nach mir. Aber welcher Song war für dich am schwierigsten so zu erarbeiten? Außer jetzt natürlich Another One Bites the Dust. Gut, du kannst auch antworten, keiner. Habe ich aus dem Handgelenk geschüttelt.
Okay. Ich denke, alles hat seine Schwierigkeiten, weil ich finde, die Kraft von vielen von diesen Songs ist dieses präzise, rhythmisches Singen. Ja. Also das kann eine Herausforderung sein. Und dazu kommt auch, und es ist trotzdem wieder Another One Bites the Dust, dass da so viel passiert auf der Bühne, dass du bewegst, du laufst. Ich tanze nicht, aber ich laufe rum und das Schauspiel ist sehr präsent in diesem Song. Und weil es monoton, nicht monoton, sorry, das ist falsch, weil die Tonen so rhythmisch sind, so Another One Bites the Dust, du hast nur eine Chance, um Dust zu singen, okay, auf den richtigen Ton. Wenn du eine längere Melodie hast und du nicht genau auf die Ton kommst, kannst du noch reinsliden und niemanden wird es hören. Aber bei Another One Bites the Dust, es ist drauf oder drunter. Und das ist schwierig und darauf muss ich mich jeden Abend immer noch fokussen. Und ich finde das auch schön, um mir darauf zu fokussen, weil es ist it's a challenge. Jeder Abend ist so, oh cool. Weil es ist Live-Musik, du musst jeden Abend wieder genauso. Und ja, es ist kein anderer Song, aber es ist wieder Another One Bites the Dust. Aber das finde ich eine schöne Herausforderung von Another One Bites the Dust.
Musst du dich anders vorbereiten, wenn du jeden Tag singst, also jetzt 8-mal die Woche zum Beispiel? Dann nehmen wir mal an, du hast eine Woche Pause, du hast eine Woche Urlaub oder Krankheit. Würdest du dich an dem ersten Abend nach dem Urlaub anders einsingen als an den anderen Abend, wenn du die ganze Woche durchspielst?
Ich singe mich eigentlich gleich ein.
Morgens beim Aufstehen, ne?
Nee. Ich singe mich sobald ich ins Theater bin, dann singe ich mich ein. Und eigentlich sogar nach einem Urlaub ist meine Stimme so fit, dass ich einfach the same, ich mache das Gleiche. Nur wenn ich merke, meine Stimme ist eher müde nach 5 Shows oder einfach müde, dann lasse ich mir mehr Zeit. Dann merke ich auch, dass ich mehr Zeit brauche. Okay. Ne? Oder wenn man krank gewesen ist und wieder zurückkommt, dann hast du Pause gehabt, aber es ist nicht das Gleiche wie ein Urlaub. Mhm. Also manchmal merkst du dann auch, oh, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Also.
Deine Stimme klingt eigentlich so, wenn man sie hört, als würde sie nie weggehen. Als sei die Stimme eigentlich immer da. Als müsstest du dich streng genommen nicht mal warm machen.
Das ist leider nicht so.
Nee?
Nee. Es ist so wie Sport machen. Du musst nach dem Sporten ein Cooldown machen und es ist auch sehr weise, um ein Warm-up zu machen. Du kannst Sport machen, aber du kannst dich dann auch schneller verletzen. Und es ist eher so, weil ich noch ganz, ganz lange hoffe, singen zu dürfen, wärme ich meine Stimme immer auf und auch mache ich einen Cooldown nachher.
Ja, wie sieht der aus, der Cooldown?
Es ist fast wie ein Warm-up. Es ist nur Lip-Trills und solche Sachen, aber du gehst nicht in die ganze...
Selbst nach der Show?
Ja, ja.
Selbst nach der Show?
Ja, ja, weil ich hatte einmal ein Interview gesehen online, das war mit einer Gesangslehrerin und sie meinte, nachdem du so auf der Bühne gesungen mit so viel Kraft hast, ist es eigentlich nicht gut, um sofort anzufangen zu sprechen. Ob das so ist, keine Ahnung, aber seitdem mache ich einen Cooldown und dann komme ich wieder zurück in den Stimmbereich, wo man spricht, Sprichbereich, muss ich sagen.
Ja.
Und das mache ich einfach so immer noch. Ja.
Sie ist ja extrem laut, verrückt, sie ist witzig, ist eine Rolle mit ganz, ganz, ganz viel Spaß, weil man auch böse sein darf. Wie fühlt es sich an, jemand so Böses auf der Bühne darzustellen?
Es ist super toll. Ja. Ich meine, ich fühle mich nicht böse, wenn ich auf der Bühne bin. Ich habe auch mich entschieden. Ich denke nämlich, dass Menschen, die wir als böse umschreiben, sehr oft denken, dass sie recht haben und dass, was sie machen, gut ist. Also ja. Ich, wenn ich Killer Queen spiele, gehe ich davon aus, dass ich recht habe und dass alles, was ich sage, gut ist und alle anderen um mich rum sind der Verrückte. Und warum arbeiten, warum machen die einfach nicht, was ich will? Also, und das nur, so nachzudenken, das nur macht mich zum Lachen die ganze Zeit.
Ja.
Das macht mir so viel Spaß. Also, ich genieße es, diese Frau zu spielen oder diese Halbmensch, Halbpixelpralle Bösartigkeit, wie sie sich selbst umschreibt. Ich liebe es, es macht mir Spaß.
Wo stehst du vor deinem ersten Auftritt hinter den Kulissen? Wo stehst du?
Ich sitze auf einem Thron.
Du sitzt auf dem Thron.
Ja, 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 ja. Ich sitze auf einem Thron hinter einem Vorhang und warte, bis das Vorhang sich öffnet und mein Thron nach vorne rollt, gerollt wird.
Was geht dir in dem Augenblick durch den Kopf? War gestern Abend Show? Ja, ne? Gestern Abend war Show? Was, ja, ja, gestern Abend war Show. Mhm. So, was ging dir gestern Abend zum Beispiel, als du dort auf deinen Auftritt gewartet hast? Du sitzt schon auf diesem Sessel, Vorhang ist noch vor dir zu. Mhm. Was ist dir durch den Kopf gegangen da?
Ich denke immer, I'm coming, babies, I'm coming, the queen is coming. Ich denke nicht so, wie Isetta denkt, wenn ich Killer Queen spiele. Ich denke nur so, ich muss denken an eine Welt, wo ich davon ausgehe, dass alle happy sind, um mich zu sehen. Weil so ein bisschen so ein verrückter, delusional Mindset. Und ich versuche da auch anzudenken.
Was ist die erste Zeile von dir? Ist die gesungen oder gesprochen?
Gesungen.
Welches ist das? Welches ist das?
To avoid complications, I never keep the same address. Das ist von Killer Queen, Killer Queen.
Das ist ja. Von Killer Queen. Kurz vor der Premiere wird es aber noch mal eng bei dir.
Ja.
Da probst du wochenlang und wirst krank.
Ja.
Also Erkältung, ganz normal so, typisch krank einfach nur so.
Ich weiß es nicht mal mehr.
Ah, du weißt es nicht mehr.
Was war es, das? Also, I don't even remember.
Krank auf jeden Fall.
Krank auf jeden Fall,
der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, denn ja. Die letzten Proben, die so wichtig sind, wo noch mal kleine Dinge geändert werden,
ja,
die laufen ohne dich. Und du willst natürlich bei der Premiere auf der Bühne stehen, wenn über diese Show geschrieben wird.
Stimmt.
Dann soll da dein Name stehen.
Das stimmt, ja.
Weißt du, okay, wie ging es dir in der Zeit, als du nicht proben konntest und im Bett lagst?
Naja, ich hatte mich schon gut vorbereitet. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder besser sein. Aber ich wusste, es gibt noch genug Zeit. Ich würde der Premiere nicht verpassen. Ich kann besser gut erholen. Du versuchst einfach mitzugucken in der Groups-App, wenn Videos geschickt werden von Änderungen und.
Kriegt ihr immer Videos dann, dass jeder das auf seinem Hub...
Und
ist es eine WhatsApp-Gruppe?
Ja, und dass ich nicht da war, dann hat natürlich eine der Covers die Killer Queen-Part übernommen. Und ja, du versuchst einfach mit dabei zu bleiben, damit du nichts verpasst. Und wenn du zurückkommst, dann fragst du nochmal extra nach. Und ja, aber es ist nie schön, wenn du krank bist und du willst auch jeden Moment, dass du proben kannst, nützen, weil du bist noch in dieser Entwicklungsphase. Du willst ausprobieren, du willst es wiederholen, damit es besser in dein System kommt und das verpasst du dann halt. Aber am Ende ist alles gut geworden.
In der Regel ist es ja so, dass wirklich man arbeitet auf diesen einen Punkt hin. Es ist ja nicht so, dass die Show schon 4 Tage vorher total entspannt fertig ist. Mhm. Dieser erste Abend ist in der Regel auch bei diesen großen Produktionen nervenaufreibend, denn da muss alles klappen. Da darf die Technik nicht versagen. Da muss im Prinzip jeder Satz, so gut es geht, einfach sitzen.
Mhm.
Es gibt keine entspannte Premiere, oder? Du zögerst sogar. Vielleicht sogar doch.
Ich würde nichts, okay, es gibt entspannt und was ist das Gegensatz?
Tja, unentspannt, nervenaufreibend.
Okay, es gibt auch noch was dazwischen, würde ich sagen.
Okay.
Bei mir ist es eigentlich immer Focus.
Okay.
So like razor sharp focus. Wenn ich die Premiere spiele, bin ich meistens nicht mehr nervös. Die nervöses Gefühl ist schon weg. Die hatte ich schon am ersten Tag, als ich erstes Mal singen muss und diese neue Cast und neue, das kreative Team, hast du trotzdem ein bisschen das Gefühl, ich muss zeigen, warum ich es bin.
Das stimmt, aber kannst du singen? Du hast so viel gesungen. Alle wissen, dass du es kannst und du selbst trotzdem, am allermeisten. Und trotzdem unangenehmer Augenblick vor den anderen zuerst.
Ja, trotzdem. Aber dann machst du das miteinander, 6 Wochen lang, 6 Tagen die Woche. Und irgendwann kennst du es. Und du kannst nervös sein. Ich bin aber meistens eher so, oh, ich freue mich jetzt, dass das Publikum das sehen kann. Und oder wenn du Freunde und Familie hast, die das sehen würde, dann ist es auch schön. Und Feedback mal zu hören. Mhm. Irgendwann bist du ausgeprobt, musst du es zeigen. Willst du es zeigen? Willst du es nicht nur zeigen, aber auch teilen mit das Publikum? Weil wir alles sehr stolz waren auf was wir so zusammen, was kreiert geworden ist sozusagen.
Ne? Ihr hattet dann auch wirklich einen sehr coolen Premierenabend, weil natürlich auch als besonderer Gimmick dann plötzlich ganz am Ende Brian May persönlich auf der Bühne steht und Gitarre spielt. Auch für dich besondere Augenblicke. Ach, ich habe also dein Gesicht gesehen, das war schon auch abgefahren, oder?
Das war amazing. Erstens kam ich ins Theater und ich wusste nicht, dass er das macht. Ich kam ins Theater, wollte zu meiner Garderobe und guck links und sehe, Brian May spricht mit ein paar Leuten und ich dachte, oh mein Gott, einfach weiterlaufen. Du wirst bestimmt was Dummes sagen. Einfach weiterlaufen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, he is here. Diese Frage habe ich nämlich so oft in Interviews bekommen. Kommt Brian May? Ich weiß es nicht. Und plötzlich war er da. Okay. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden erst noch proben mit Brian May. Und ich so, okay. Und dann haben wir Bohemian Rhapsody geprobt mit Brian May. Er kam mit seiner Gitarre-Solo und es hat sich unglaublich angehört. Wirklich, ich habe noch nie sowas gehört, wie er spielt. Und dann habe ich mich realisiert, Moment mal, die nächste Stelle singe ich. Und das singe ich also dann mit ihm jetzt. Weil in die Proben haben wir immer Galileo und Isetar oder Galileo und Killer Queen standen gegenübereinander und ich habe dann dieses Zahl gesungen von So you think you can stone me and spit in my eye. Weißt du, in Bohemian Rhapsody? Mhm. Aber dann habe ich das gesungen und Galileo, die guckt mich an. Aber jetzt hieß es, Brian May sitzt in der Mitte, Galileo links, du rechts. Und ich dachte,
oh Gott.
Ich? Also das fand ich sehr cool. Und ich war auch excited. Ich war nicht nervös. Ich war excited. Ich habe auch gedacht, oh mein Gott, meine Familie wird ausflippen. Das ganze Publikum wird ausflippen, wenn er hochkommt. Also ich war einfach so happy, um das zu zeigen. Ich dachte, wie so happy wie ich bin, das Publikum wird komplett happy und glücklich und ausrasten. Und das war es auch.
Er hat danach sicherlich auch noch mit euch gesprochen.
Ja,
ne?
Nicht danach nur danach. Er war vor der Show, in der Pause, kam er backstage, war sehr nett, hat mit uns geredet, war interessiert über uns und es war sehr schön.
Welchen Satz von Brian May aus den Unterhaltungen erinnerst du noch?
Nichts erinnere ich
nicht. Nichts mehr.
Ich erinnere mich nur, wie down to earth er war. Dass er jedes Mal zu uns gekommen ist, mit jeder Person was gesprochen hat. Er war, seine Energie war auch very laid back. Und das erinnere ich mich. Und wie er gespielt hat.
Also wirklich ein besonderer Moment. Also
ja, unglaublich.
Das auf jeden Fall.
Ich würde das nie vergessen.
Ja, das hättest du damals noch nicht gedacht, vor 13 Jahren oder wann, wie lange das her ist, dass das mal so passieren würde. Ich muss noch mal kurz zurückgehen, denn du hast ja keine Ausbildung als Sängerin, aber du hast schon auch eine Ausbildung. Auch du hast irgendwann neben der Musik mal einen Beruf ergriffen.
Okay, ich habe einen Beruf ergriffen. Dieser Beruf war Bodenpersonal am Flughafen in Amsterdam für KLM. Also ich habe keine 4-jährige Ausbildung dafür gemacht. Ich habe mein Highschool gemacht und dann bin ich da reingekommen und dann kriegst du da ein Training, kann man sagen. Aber Ausbildung würde ich das nicht nennen, aber du kriegst da ein Training.
Es ist ein Job.
Als ein Job, ja.
Den du viele, viele Jahre gemacht hast.
13 Jahre. Und 13, ich habe es geliebt. Ich glaube, dass ich da meine Schauspielausbildung gemacht habe, sag ich mal so.
Oh Gott, dazu. Weil du so schlechte Leute, Passagiere, einfach besänftigen musstest.
Weil du die ganze Zeit spielst du irgendwie eine Rolle. Guten Tag, hallo, kann ich Sie, can I help you? Du, ich meine, ich habe immer die Rolle gespielt, wie ich will, dass jemand mich behandelt. Das habe ich immer gemacht. Es kam vom Herzen, ja, aber auch wenn du vielleicht nicht so eine gute Laune hast, habe ich trotzdem, den Moment, dass ich dieses Kostüm und Uniform anhatte, dann war es, hallo. Und dann hatte ich Geduld, habe ich nichts persönlich genommen, wenn Leute, ich hatte viel mehr Geduld als Eiseter. Also deswegen sage ich, ich habe, glaube ich, da mein Schauspiel gelernt, weil ich habe so viel mit Menschen zu tun gehabt und ja.
Ist Amsterdam nicht mittlerweile ein Silent Airport? Habe ich das richtig oder falsch in Erinnerung?
Ein Silent Airport.
Ja, es gibt ja mittlerweile ganz viele Silent Airports, wo es gar keine Durchsagen mehr gibt. Mm. Weil die sind ganz still. Oh. Weil das einfach so entspannend ist für die Menschen.
Okay.
Und okay, aber also entweder täusche ich mich, aber ich meine, Amsterdam ist ein Silent Airport, aber es war nach deiner Zeit natürlich.
Es war nach meiner Zeit, aber ich habe auch mal geflogen. Ich bin nach Hause gegangen, habe meine Familie besucht. Ja. Ich erinnere mich nicht, dass es okay. Silent war.
Okay.
Ich meine, man muss doch eine Durchsage machen, wenn ein geht.
Ja, aber das steht ja überall. Das steht ja auf, auf allen Monitoren oder man kann zur Information gehen und so weiter. Okay.
Aber ich werde nächstes Mal darauf achten.
Okay, ich gucke mal gerade. Guck mal, hier so. Ist Amsterdam ein Silent Airport? Dann dürftest du nämlich auch nicht singen auf dem Silent Airport. So, jetzt warten wir mal auf die Antwort hier. Ja, Amsterdam, Schiphol,
ja.
Richtig ausgesprochen?
Schiphol,
gilt als Silent Airport.
Ach so.
Was bedeutet das konkret? Es gibt keine regulären Durchsagen zu Abflügen, Boarding oder Gateänderung.
Ach so.
Reisende erhalten Informationen über Anzeigetafeln, die Schiphol-App sowie die Airline-Apps. Ausnahmen bestehen nur bei Sicherheits- oder Notfalldurchsagen.
Okay.
Genau. Lärm wird reduziert, stressarmere Atmosphäre im Terminal, bessere Orientierung durch klare visuelle Informationen. So. Also, du siehst, es ist tatsächlich, ich habe mich nicht geirrt.
Aber ich habe früher immer mit dem Mikrofon, hallo, passengers traveling to Malaga, flight number, bla 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 bla. Jetzt einsteigen bitte. Was ist schön.
Hast du jemals eine Durchsage gesungen?
Ich habe nie eine Durchsage gesungen.
Der dir traue
ich
zu.
Ich habe gesungen. In einer Nachtschicht oder so. Dass meine Kollegen, mach dann. Okay, ist doch niemanden hier. Nachtschicht, alle Passagiere sind weg. Und dann habe ich mal was gesungen und so.
Oh, das ist schön. Was ist eigentlich dein liebster niederländischer Song? Auf Niederländisch? Also, gibt es da einen Song, denn wir Deutschen, wir haben ja ganz viele deutsche Songs, die wir auch lieben.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz lange keine niederländischen Songs mehr zugehört. Ja. Aber ich kann dir sagen, ich mag Bluff. Das ist ein Band.
Okay.
Mir fällt gerade nichts ein.
Bluff.
Bluff.
B-L-U-F-F?
B-L-O mit so einem Strichzeichen, fast so skandinavische O.
Ich wollte gerade sagen, ach so, aber das ist nicht niederländisch, typisch niederländisch.
Nicht
das
wirklich.
Okay, nee. Bluff.
Ja, aber das ist wirklich eine meiner Lieblings-holländischen Bands.
Okay.
Oh, jetzt fällt mir ein Song ein, aber nur ein Satz. Hier an der Küst, der Zeeuwse Küst. And it's about the beach in the south of the Netherlands.
Okay.
But they have so many, die haben so viele schöne Songs. Und der Leadsänger hat so eine, seine Stimme ist so beautiful, so schön.
Cool.
Einfach berührend.
Okay, werde ich mir dann direkt mal anhören. Yeah. Das ist sehr schön. Du bist ja dann von deinem Flughafenjob dann zu The Voice auch gegangen.
Und nach The Voice wieder zurück zum Flughafen sogar.
Konntest du denn, oder wie problemlos konntest du denn auch eine Auszeit nehmen, um jetzt erstmal bei The Voice zu sein?
Also, als ich bei KLM gearbeitet habe, habe ich eigentlich unbezahltes Urlaub genommen. Okay. Und das habe ich schon gemacht, als ich diese Motown-Produktionen gemacht habe. Das war dann 5 Monate pro Jahr. Dann habe ich unbezahlte Urlaub genommen und dann konnte ich weg und. Und während The Voice habe ich sogar am Anfang Urlaubstagen, normale Urlaubstagen genommen, weil ich habe auch niemandem gesagt, was ich mache. Mhm. Und ich bin geheimnisvoll nach Deutschland abgereist und ich wollte erst auch sicher sein, dass ich es schaffe in die wirkliche Show, dass ich durch die Blind Auditions komme, nicht, dass ich es nicht schaffe und ja.
Ja.
Und deswegen, ja, erst habe ich normale Urlaub genommen für Vorsingen und dann habe ich unbezahltes Urlaub genommen.
Okay. Ja. Dann hast du gesagt, ich bin dabei, ich muss noch etwas länger da bleiben.
Ja.
Ja. Ein sehr, sehr schöner Weg. Mhm. Ich will dich ganz kurz noch mal zu Tina fragen, denn das war ja wirklich auch, das war ja die Powerrolle unter den Powerrollen für dich.
Wie hast du Tina gesehen?
Ich habe es nicht gesehen. Okay. Wie hast du diesen Casting-Prozess in Erinnerung, bis man diese eine Tina gefunden hat, um die es wirklich geht? Da wird ja die Welt in Bewegung gesetzt.
Mhm.
Wie hast du das in Erinnerung?
Viele Runden, schwere Tanzrunden auch, die singen, das kann ich. Denke ich, okay, das kann ich.
Ja.
Okay, das geht noch. Aber die Tanz, dann hat man Choreografieren, lernt man in einer kurzen Zeit, aber es ist nicht nur ein bisschen tanzen, es ist full power.
She was a wild dancer.
Und irgendwie war es nie genug. Und dann, okay, wir machen es noch einmal. Und du hast schon alles gegeben. Das erinnere ich mich von die Probenzeit, von die Vorsingzeit, ehrlich gesagt, und das ganze Prozess. Und dann wieder eine nächste Runde und eine nächste Runde. Und ja, wenn du dann hörst, dass du die Rolle bekommst.
Wo warst du, als du das erfahren hast?
Ich war damals in der Schweiz, in Zürich, in meiner Garderobe, wo ich Bodyguard gespielt habe, Theater 11. Und habe dann ein Telefonat bekommen ich habe gesehen, das ist das Theater. Wenn du vorsingst und du kriegst ein E-Mail, ist es eigentlich eine Absage. Wenn dein Handy klingelt und du siehst, dass es das Theater ist, dann hast du irgendein Angebot, aber du weißt noch nicht was. Es kann alles sein.
Ja.
Und dann wusste ich schon, okay, da kommt ein Angebot. Mal schauen was. Und dann, da habe ich frohe Nachrichten bekommen.
Ja, ne? Oh Gott. Wie bist du generell bei Auditions, wenn man sich zeigt? Man ist ja so auch verletzlich und eventuell passt das gar nicht für die das jetzt beurteilen und sowas.
Ich bin sehr oft sehr nervös.
Ja, also die meisten, die gehe ich mal davon aus, sind einfach sehr nervös.
Ja.
Wie gehst du um mit der Nervosität? Gibt es irgendein Rezept, das dir hilft?
Nee, leider nicht. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Vielleicht gibt es Leute, die zuhören, die denken, what is the solution? Es gibt keine Solution. Du kannst nur dich selbst so gut wie möglich vorbereiten, damit auch, wenn du nervös bist, dass du es irgendwie in deinen Körper, dass du weitermachen kannst. Und was ich auch meistens sehr schwierig finde, manchmal sagen die, okay, wir machen diese Szene nochmal oder singen sie diese Song nochmal, aber versuch dann mal so. Du bist manchmal so nervös, dass du nicht mehr zuhört, was die zu dir sagen. Und du musst einfach versuchen, trotzdem gut zuzuhören, versuchen umzusetzen, was die von dir fragen, damit die auch sehen, wie schnell du mit diesen Informationen umgehen kannst. Aber ein Solution, eine Lösung kann ich nicht sagen. Du musst nur da durch.
Ja, aber es ist schon eine krasse Verantwortung, gell? Die Titelrolle zu sein.
Mhm.
Wann ist es Druck auch mal? Also bei der Premiere völlig klar, aber dann läuft die Show, dann hast du die ersten 7 Vorstellungen. Gibt es immer noch so etwas für Druck, den du empfindest aufgrund der Verantwortung?
Druck.
Man kann sich nicht verstecken, so bei den Swings, weißt du, die kleinen Rollen im Hintergrund spielen.
Die auch sehr, 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 sehr wichtig sind.
Absolut, die spielen ja dann auch teilweise die großen Rollen als Cover.
Stimmt, du kannst dich nicht verstecken. Zum Beispiel, wenn du in Bodyguard I Will Always Love You singst und du deine Stimme ist müde oder du denkst, du schaffst den Höhenot nicht oder bei Tina ich war in Tina mal öfters sogar, dass ich während der Show dachte, my voice is not gonna make it. Aber dann gehe ich wieder zurück nach meiner Ausbildung und dann denke ich, You can improvise. Du hast Musikalität. Du kannst immer noch diese Geschichte erzählen. Gib's einfach dein Bestes. Aber it's stressful. Yeah. Es kann stressful sein, aber deswegen ist, wenn du so eine große Rolle spielst, ist dein Leben auch ein bisschen arbeiten, nach Hause schlafen, arbeiten, nach Hause schlafen. Also
sehr diszipliniert.
Sehr diszipliniert. Und wie disziplinierter du bist, wie besser du auch dann auf die Bühne dich zeigen kann und die Show tragen kann. Und ja, denn ich finde den Druck, du kannst dich nicht so verletzlich zeigen, du musst immer stark sein. Und das ist ein Druck, aber das gehört
It's
auch
part
dazu.
Of the job. It's part ja, natürlich, of the job. Klar. Wie fühlt es sich denn an für dich, eine noch lebende Person zu spielen? Hast du sie jemals getroffen?
Nee,
damals
leider
das
nicht.
Nee. Sie saß auch nie im Publikum.
Nee,
okay,
leider
da ging es ja wahrscheinlich auch schon nicht so gut. Und sie hatte natürlich schon unzählige Aufführungen gesehen. Aber wie fühlt es sich an, eine Person zu spielen, die noch lebt und die man doch eigentlich treffen möchte?
Ich hatte so gerne sie getroffen, aber das war leider nicht der Fall.
Hast du es probiert? Hast du ihr geschrieben?
Nee.
Aber warum nicht? Ich würde sofort der Person schreiben, weil ich spiele.
Vielleicht, ich habe es angesprochen. Ich habe es angesprochen beim Team.
Okay.
Aber wie du gesagt hast, es ging ihr dann schon nicht so gut.
Okay. Mhm.
Und ich würde nichts schreiben, wo auf Instagram. Ich glaube, die Riesenstars, die haben bestimmt jemanden, der Instagram macht, oder die kriegen so viele Nachrichten.
Ja, aber ganz ehrlich, jeder weiß, wo sie in Zürich wohnt. Sie wohnt nämlich an dieser einen Hauptstraße und da ist ein Briefkasten.
Ich hätte dahin gehen sollen.
Ja, eigentlich hättest du. Oder jemanden, den du kennst in Zürich, wirf doch bitte mal ein. Also theoretisch, aber okay. Aber vielleicht will man das ja auch ganz bewusst nicht.
Nee, ich hätte sie gerne getroffen. Dann hätte ich, vielleicht hat sie mir noch mehr Infos geben können oder so, oder Feedback, aber das ist hat also nicht stattgefunden, aber die Frage war,
wie es sich anfühlt, eine lebende Person noch zu spielen. Ist ja irgendetwas anders.
Es ist was anders, aber komischerweise, obwohl ich im Bodyguard nicht eine echte Person gespielt habe, haben trotzdem alle Leute zu mir gesagt, du spielst Whitney Houston, ne? Du spielst Whitney Houston. Aber jetzt habe ich wirklich eine lebendige Person gespielt. Ich habe einfach versucht, das so gut wie möglich zu machen. Ich habe ihre Biografie gelesen. Mhm. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Interviews angeschaut von verschiedenen Zeiten. Also als sie noch ganz jung war mit Ike Turner noch damals, aber auch als sie älter war. Und ich wollte einfach ein so komplett wie mögliches Bild von ihr bekommen.
Mhm.
Ich habe auch mich vertieft in Künstler, was sie vielleicht zugehört hat, die ihre Art von Singen vielleicht beeinflusst hat, weil ich bin definitely beeinflusst von 90s R&B, aber 90s R&B hat eine ganz andere Art von Phrasing und Improvising.
Ja.
Also habe ich versucht, okay, mal gucken, was sie damals zugehört hat und was waren ihre Einflüsse und damals mit Ike Turner, wie sie getanzt hat, war fast wie James Brown. Habe ich mir auch ganz viel James Brown angeguckt. Ich wollte einfach wissen, mich in die Zeit stecken. Und ich habe auch ganz viele Sachen angeguckt über Frauen und Männer in einer Beziehung mit häuslicher Gewalt. Ja. Weil ich dachte, das ist ein sehr ernsthafter Topic und das muss man ernst nehmen, weil warum bleibt jemanden so lange in einer Situation, die nicht gut ist?
Ja.
Alle können sagen, ja, ich würde weggehen, aber wenn es so einfach wäre, dann waren er nicht so viele Fallen. Also ich habe mich ganz versucht, einfach auf ganz viele Sachen, in ganz viele Sachen zu vertiefen und dann alles rein und dann loslassen.
Und hast du rausgefunden, warum sie geblieben ist, warum sie sich nicht lösen konnte?
Ich denke, weil ich weiß nicht, was ihre Situation exakt, würde man es nie wissen, aber was ich oft gesehen habe, ist, dass es fängt nie an mit Gewalt. Sonst würdest du nicht mal einen Tag bleiben. Es fängt an mit vielleicht Freundschaft, eine charismatische Person, eine Person, die sehr gut weiß, was deine Schwächen sind. Ich kann mich auch vorstellen, ein Leben, die schon nicht mal so gut war, dass ein Ausweg gebraucht wird. Und das war vielleicht Musik und er war der Schlüssel. Und ich meine, man wird es nie genau wissen, aber ich glaube, weil es nie anfängt mit nur Gewalt und weil auch der Böse nicht nur böse ist.
Ja,
das sind immer auch schöne Momente. Und dann ist es schwierig, loszulassen, wenn es sich, wenn das Ruhe sich kippt, um mal so zu sagen.
Ja. Sag noch kurz, ihr habt ja Tina gespielt, auch in der Zeit, als sie dann gestorben ist.
Mhm.
Wann hast du erfahren, dass sie gestorben ist?
Ich habe es erfahren bei den Verbeugungen.
Oh, sogar am Abend?
Ja, aber meine Kollegin wusste es schon während der Show. Und ich habe auch bemerkt, dass manche um mich herum emotionaler waren wie sonst. Aber es gibt auch eine Szene, wo in der Geschichte stirbt Tinas Mutter. Und dann steht Tina, ich, mit meiner Schwester. Und wie heißt das, wenn man diese Asche...
Verstreuen.
Ja, Asche verstreuen von die Mama. Wir stehen dann so am Fluss und machen das. Und ist es auch nicht so komisch, dass sie dann weint, weil in Geschichte ist gerade eben unsere Mutter gestorben. Also, und manche Abende kann man auch mit mehr Emotionen reingehen und dann kommt das ganze Ensemble auf der Bühne mit Lichter und ich dachte, oh wow, heute sind wirklich alle echt mit dem Gefühl tief rein.
Okay.
Deswegen habe ich es nicht so, ich habe es wahrgenommen, natürlich, ich bin jeden Abend hier, ich merke Unterschiede in mein Cast, aber ich dachte, das ist Teil der Geschichte. Und dann haben die wirklich, Gott sei Dank, gewartet, bis alles fertig war. Und dann hat die Theaterleiterin mich zur Seite gerufen und mir das erzählt. Und dann haben sie das Publikum erzählt. Und bestimmt haben manche Leute in das Publikum auch, weil manche Menschen sind auch, obwohl das nicht darf, die sind auch ständig auf die Handys während die Shows. Und bestimmt haben Menschen es erfahren, aber dann haben sie das auch gesagt. Und das war echt hart. Ja.
Das,
krass.
Das erwischt einen kalt natürlich.
Ja.
Dann, oder?
Das war echt
Glück
so.
Ist dann, wer hat es denn verkündet bei euch aus dem Team?
Unsere künstlerische Leitung hat es mir erzählt. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Nee, sorry, unsere Theaterleiterin hat es mir erzählt. Wer das Publikum erzählt hat, I don't remember.
Okay.
Ist blur.
Auf jeden Fall nicht du.
Weil nachdem sie mir das gesagt hat, I don't remember nothing. I was just like, oh. Und dann ich weiß noch, die haben dann geredet, das Publikum erzählt, aber ich war in ein, like, a blur, a haze. Mhm. Ich habe das alles nicht mehr mitbekommen, bewusst.
Zum Schluss noch eine kurze Auto-Vervollständigung. Vervollständige bitte folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Moment mal, ich verstehe es nicht.
Ich weiß, also, das ist so kompliziert.
Ja.
Also das Tattoo... Dass du dir nicht hast stechen lassen.
Ja.
Hast du Tattoos?
Nee, ich habe kein Tattoo.
Genau, okay. Wenn du ein Tattoo gehabt hättest.
Ja. Was würde ich nie machen?
Was wäre cool?
Was wäre cool?
Ja. Was wäre cool?
Okay.
Ich weiß, sehr kompliziert formuliert.
Das Ding ist, ich mag Tattoos bei anderen, aber nicht bei mir.
Ja, verstehe ich auch, ja.
Also bei anderen.
Aber wenn du musst, du wirst von der Killer Queen persönlich gezwungen.
Vielleicht werde ich dann ein Tattoo in meinen Nacken.
Okay.
Ganz heftig groß und viele. Wenn ich da muss, dann muss.
Und welches Motiv?
Keine Ahnung, vielleicht ein Drachen oder something Extremes, keine Ahnung. Okay. Aber ich persönlich würde nie, sag nie, aber ich kann mich nicht vorstellen, was ich auf meinen Körper machen kann, dass es besser macht. Und das meine ich nicht arrogant, aber ich meine, Gott hat mich so gemacht. Es ist so gut so, wie es ist.
Ja. So meine ich. Das Geräusch, das zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel ein Geräusch.
Ein Geräusch.
Jetzt.
The sound of a drummer.
Of a drummer.
Soundchecking his drum set. Also, wenn die so jede einzelne so und dann, okay, jetzt ist der Kick done, jetzt das nächste. Maybe, vielleicht das zu Beruf dann.
Sehr schön. Und der Song, den ich heute Morgen unter der Dusche gesungen habe, ist?
Oh, überhaupt nichts.
Okay.
Ich singe nicht so viel daheim.
Oh. Würde man nicht vermuten.
Nee, aber ich glaube, weil ich jetzt für meinen Beruf singen darf.
Das wiederum macht natürlich total Sinn. So, und dann noch ganz zum Schluss eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Ein Selfie.
Okay, du weißt es.
Gerade eben. Von meinem Outfit, die ich für dich angezogen habe und mein Make-up. Und ich dachte, oh.
Ich dachte, du siehst immer so aus.
Naja, ich habe mich extra hübsch gemacht für dich natürlich.
Weil du hast diese krasse, wie nennt man das? Das ist ein Gürtel, der aber wirklich bis hoch zum Brustbein geht. Das ist wie so ein Panzer. Ja. Es ist ein Panzer, den du hast. Der ist so cool. Trägst du den oft?
Nee, ist neu. Wie gesagt, für dich.
Der sieht total abgefahren aus, auch so historisch. So ein bisschen auch wie aus der Folterkammer.
Ein bisschen, ja. Ein bisschen Killer Queen vielleicht. Queen!
Und der letzte Song, den du auf deinem Handy gehört hast, in der Playlist.
Letzter Song.
Du kannst auch nachgucken, natürlich, klar.
Ich muss echt nachdenken.
Der letzte Song auf der Playlist. Also ich wüsste es nicht, welcher es bei mir ist. Ich müsste nachgucken.
Ich weiß es auch nicht, weil ich höre sehr viel Podcasts.
Ah, okay.
Ich höre auch momentan Podcast. Ein Hörbuch.
Oh, was hörst du?
Fourth Wing.
Von wem ist das?
Fourth Rebecca Wing? Jaros.
Okay.
Ja.
Krimi historisch, was ist es?
Nee, es ist ein bisschen... Fantasy, Drachen.
Ah, Drachen.
Und ja, es ist super cool. Und ich habe es eigentlich schon gehört, aber ich höre es wieder.
Okay.
Das Letzte, was ich zugehört habe, Musik. Mal schauen.
Mal schauen.
Oh, es steht wirklich Killer Queen von Queen.
Da, echt?
Das stimmt.
Aber, okay.
Ungelogen.
Kurze Frage. Ja, es stimmt, sie zeigt es mir jetzt gerade.
Weil ich was zuhören wollte.
Kurze Frage, warum?
Weil ich was genau zuhören wollte.
Ah, und was war es wohl? Weißt du es noch? Welche Passage?
Das war der Start.
Ja?
To avoid complications. Ich wollte das nur hören. Weil ich habe die letzte Zeit gesungen, to avoid complications. Und jetzt wollte ich wieder zuhören. To avoid. Hörst du das Unterschied? To avoid statt to avoid.
Und ein krasser Unterschied. Also
ja, und ich wollte, ja, aber also, wie gesagt, man bleibt immer arbeiten an,
ja,
damit du die Show richtig machen kannst.
Wobei das die Version von Queen ist. Das heißt ja nicht, dass ihr das in der Bühnenversion so singen wollt. Aber
doch,
in dem Fall tut ihr es.
Doch, ja.
Okay,
ja.
Schön. Es geht weiter ins Theater jetzt direkt. Heute Abend ist natürlich auch wieder Vorstellung.
Ja.
Aisata, go and be the bad girl.
Thank you. Sehr gerne.
Die Killer Queen. 8-mal die Woche, manchmal ist kurz mal Pause, aber meistens 8-mal.
Meistens 8-mal.
Mich wundert es auch heute noch, nachdem ich auch wirklich euch Musical-DarstellerInnen ein Leben lang verfolge, wie man es manchmal schafft, 8-mal
diese Shows auf die Beine zu bringen. Wir wissen es auch nicht.
Bei all dieser Erschöpfung, Anstrengung und wirklich diesen Power, 2 Stunden, 30, 40 Minuten, die man da liefern muss, das ist schon wirklich krasser Hochleistungssport. Ne?
Ja, ist es. Ich weiß manchmal auch nicht wie, aber man macht es und es gibt auch Muscle Memory und Disziplin. Und am Ende von jeder Show bist du so froh, wenn das Publikum das genießt, dass du es am nächsten Tag einfach wieder machst.
Eishatter, in der ganz viel Leben ist.
Ja.
Ganz viel Eishatter.
Ja, genau.
In Eishatter. Danke für heute.
Danke, Christian.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt so Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. Und dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken. I'd be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise, stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten hinter den Songs. Neue Folgen von Interpretationssache gibt es montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.